hoffe, Sie sind fit für Bibel und Archäologie. Und zwar haben wir hier folgende große und schwierige Problemstellung. Israel Finkelstein, ein bekannter israelischer Archäologe, aber ganz ohne Glauben und Beziehung zur Tora, sagt, das ist alles ein Märchen, was in der Bibel steht, von Israel in Ägypten, Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung und dann Landnahme unter Josua und Eroberung von Jericho und so weiter. Er schreibt in seinem Buch, keine Posaunen vor Jericho, Sie verstehen den Titel, keine Posaunen vor Jericho, da schreibt er, zur Zeit des Auszugs aus Ägypten, 1230 vor Christus, war Jericho gar keine Stadt und hatte keine Stadtmauer. Also, es gab gar nichts, was da runterfallen konnte, wie das in der Bibel beschrieben wird, ja? Und das Lied, Joshua fought the battle of Jericho, ja? And the wall came tumbling down. Und die Mauer ist da runtergefallen. Das muss man gar nicht singen, das ist alles nie geschehen. In Jericho, bei den Ausgrabungen, gibt es keine Spuren von einer Stadtmauer um 1230 vor Christus. Und in dieser Zeit findet man auch keine Spuren von Israeliten in Ägypten davor, ja, und auch keine Spuren der Israeliten, die nach Jericho weitere Städte bis nach Hazor und Heldan erobert hätten. Was kann man da sagen? Ja, ganz einfach. Man muss fragen, Herr Finkelstein, wo sagt die Bibel, dass der Auszug aus Ägypten 1230 vor Christus war? Und dann würde er sagen, ja, das steht in der Bibel, die Israeliten, die haben Ramsesstadt und Pithom gebaut. 2. Mose 1. Ja, aber wieso soll jetzt das 1230 sein? Ja, Ramsesstadt. Das würde ja bedeuten, dass die Israeliten so um die Zeit von Pharao Ramses in Ägypten waren. Ja, aber Pharao Ramses, es gab ja mindestens 3. Welcher? Ja, natürlich Pharao Ramses der 2., denn das war ja ein großer Bauherr. Der hat auch den Karnak-Tempel gebaut. Ja, aber da steht ja in der Bibel nicht, dass das zur Zeit von Pharao Ramses war. Ja doch, wenn da steht Ramses Stadt, dann war das eben zur Zeit von Ramses. Ja, aber hier steht ja nur Ramses Stadt. Ich war, es gibt in der Schweiz Leute, die heißen tatsächlich Zürcher. Aber jetzt ist die Frage, heißen die Zürcher oder gab es mal einen Herr Zürcher und darum hat man eine Stadt da an einem See in der Nordschweiz Zürich genannt? Oder gab es die Stadt Zürich und dann hat man einmal einen Herr Zürcher genannt? Das ist die Frage, nicht wahr? In diesem Fall können wir es genau beantworten. Die alten Römer nannten diesen Ort, diesen schönen Ort in der Schweiz, Turicum. Ja? Wenn man die Endsilbe um im Lateinischen mal weglässt, dann geht das Turic und über einige Umwege hat aus Turic, Zurich, Zürich, Zürich gegeben. Ja? Und da ist es wirklich so, dass die Leute, die Zürcher heißen und auch der erste Herr Zürcher offensichtlich seinen Namen bekommen hat von der einzigen Stadt Turicum, Zürich. Nun, hat Pharao Ramses der Stadt Ramses seinen Namen gegeben oder war es umgekehrt? Das ist die Frage. Und übrigens, in der Bibel wird von dem Land Ramses gesprochen, schon in viel früher Zeit bei Josef. Also lange vor einem Pharao Ramses, dem Ersten und dem Zweiten. Und das macht klar, der geografische Begriff ist älter als der Pharaonennamen. Und nun, Herr Winkelstein, ja, wenn wir die Zahlen in der Bibel, all die chronologischen Zahlen zusammenrechnen, kommen wir für den Auszug aus Ägypten auf 1606 vor Christus. Und da müssen Sie auch beachten, die 450 Jahre Richterzeit, die auch in Apostelgeschichte 13 so bezeugt sind. Da kommen wir auf dieses frühe Datum. Und 40 Jahre später, das wäre 1566, da hat nach der Bibel Josua Jericho erobert. Und nun, was Sie hier sehen, das ist heute Morgen schon gezeigt, aber Sie wissen, die alten Römer haben gesagt, die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Hier diese Mauer, das ist der untere Teil der Mauer aus der Zeit, genau aus dieser Epoche. Und darüber gab es eine riesige Tonziegelmauer und die ist nach außen runtergefallen. Genau wie die Bibel das beschreibt. Und nach der Bibel war das also 1566. Und nun, vor kurzer Zeit, haben die Palästinenser, das ist der Palästinensergebiet, Jericho, haben die dort eine Plakette angebracht über der Mauer. Da steht jetzt drauf, circa 1550. Fantastisch. Weil, würden Sie einmal mit einer Reisegruppe mit mir nach Jericho kommen, dann kann es sein, dass Sie dann am Eingang einen Flyer erhalten. Und die Palästinenser schreiben da, hier in Jericho wurde nichts gefunden, was die Bibel irgendwie bestätigen würde. Ja, aber ich bringe sie dann rein und zeige ihnen diese Mauer. Und sie sehen die Plakette 1550, circa. Das ist der Volltreffer. Das ist genau die Mauer aus der Zeit von Josua. Und aus dieser Epoche davor findet man die Spuren der Israeliten in Ramsesstadt. Und nach Jericho findet man die Spuren der Eroberung durch die Israeliten von Sichem, von Hazor, Tel Dan. Also es geht wunderbar alles auf. Vielleicht kennen Sie den Film von Tim Mahoney, Pattern of Evidence. Da zeigt er das auf und mit ganz wunderbaren Animationen zeigt er auch, wie diese Tonziegelmauer nach außen runtergefallen ist und wie das alles mit der Bibel übereinstimmt. Aber was er macht ist, in dem Film verschiebt er, und zwar grafisch super dargestellt, verschiebt er die ägyptische Chronologie so, dass es dann mit der Bibel übereinstimmt. Aber ich habe mit Tim Mahoney letztes Jahr Filmaufnahmen gemacht für einen nächsten Film und er weiß, dass mit meiner strikten Chronologie, wo man jetzt alle Zahlen der Bibel ernst nimmt, keine einzige irgendwie verändert, da braucht es diese Verschiebung gar nicht. Sondern es passt so oder so mit der säkularen Datierung überein. Nun, der langen Rede kurzer Sinn. Man hat der Bibel eine falsche Chronologie unterschoben, um dann freudestrahlend zu sagen, seht ihr, die Bibel ist ein Märchenbuch. Aber Sie müssen nicht einfach alles glauben, sondern nehmen Sie die Bibel ernst und die Zahlen ernst, dann sehen Sie, nein, das war nicht 1230 vor Christus, der Auszug und die Eroberung von Jericho, sondern viel früher und da passt alles mit der Archäologie überein. Also in grandioser Art und Weise. Aber nun wird Tim Mahoney einen neuen Film machen. Und zwar zur Frage, konnte Mose die ersten Bücher der Bibel schreiben? Ja, die Bibel beginnt mit den 5 Büchern Mose. Und sie sagt, Mose hat die ersten Bücher der Bibel geschrieben. Damals um die Zeit des Auszugs aus Ägypten. Aber schon im 19. Jahrhundert hätten ihnen Gelehrte gesagt, vergessen Sie das. Zu der Zeit von Mose waren die Menschen so primitiv, die konnten gar nicht schreiben. Und wenn man nicht schreiben kann, kann man auch nicht die 5 Bücher Mose aufschreiben. Und wenn Mose die 5 Bücher Mose nicht schreiben konnte, sind sie auch nicht von ihm, sondern aus viel späterer Zeit unter falschem Namen so verfasst worden. Nun, im 19. Jahrhundert war das dann so, man hat archäologisch sehr viele Fortschritte gemacht und konnte zeigen, natürlich konnte man schon lange vor Mose schreiben. In Ägypten gibt es Texte, die ja viel weiter zurückgehen mit den Hieroglyphen. Und in Babylonien gibt es die Keilschrift. Natürlich konnte man schreiben. Aber es ist etwas Interessantes. Die Kritik, die bleibt zäh. Wenn etwas widerlegt ist, dann suchen sie es irgendwie anders zu retten. Und wissen Sie, was man da jetzt sagt? Ja, schon, man konnte schon schreiben. Aber die Bibel, die hebräische Bibel ist ja mit einer Buchstabenschrift verfasst. Und Hieroglyphenschrift ist etwas ganz anderes. Und Keilschrift. Zur Zeit von Mose gab es keine Buchstabenschrift. Er konnte gar nicht die ersten Bücher in hebräischen Buchstaben aufschreiben. Es ist nämlich so, die Hieroglyphenschrift ist sehr kompliziert. Die Zeichen sind klar erkennbar. Sie sehen da ein Auge. Ja, Sie sehen da etwas wie ein Haus. Aber die Bedeutung ist die. Es gibt Zeichen, die bedeuten ein ganzes Wort. Es gibt Zeichen, die bedeuten eine Silbe. Also, machen, ja, wir machen, machen, das wären zwei Silben. Und dann gibt es gibt Zeichen, die bedeuten einzelne Laute, also wie Buchstaben. Aber die alten Ägypter haben das immer gemischt in ihren Texten. Man musste also etwa 600 Zeichen kennen, um einen Text zu lesen. Und wahrscheinlich haben die altägyptischen Priester extra nie diese Buchstaben verwendet, damit das Volk das nicht lesen kann, was sie da in ihren Tempeln aufgeschrieben haben. Das waren die geheimnisvollen Texte, die nur die Eingeweihten kennen durften. Also diese Schrift war nur etwas für professionelle Schreiber. Und bei der Keilschrift ist das ähnlich. Jedes Keilschriftzeichen bezeichnet eine Silbe. Zum Beispiel Nebukadnezar schreibt man Nabuchodonosor. Und für jede Silbe ein anderes Zeichen. Auch da muss man etwa 600 Zeichen kennen, um diese Schrift zu lesen. Also, und das ist etwas ganz anderes, sagen die Kritiker, als eine Buchstabenschrift. Nun hat die Archäologie aber Fortschritte gemacht. Und man hat schon vor vielen Jahren in der Sinai-Wüste, da neben Ägypten, in der Sinai-Wüste in Serabit el-Khadim, Inschriften gefunden im Felsen von einer Buchstabenschrift. Von einer Buchstabenschrift. Und zwar hat man die dann datiert so, ist schwierig, Felsenschrift zu datieren. Aber das wurde allgemein so datiert ungefähr 1600 vor Christus. Nicht schlecht. Da wären wir schon nach biblischer Rechnung in der Zeit von Mose. Aber man hat dann auch eine Inschrift gefunden sogar im Land Kanaan, in Gäser, den sogenannten Gäser-Scherben. Ich werde gleich noch zeigen. Aber jetzt vor paar wenigen Jahren hat man solche Buchstaben gefunden in Ägypten selbst. Im Wadi el-Hol. Und diese Inschriften werden jetzt datiert auf etwa zwischen 1800 bis 1500 vor Christus. Fantastisch! Das ist ja genau die Zeit, als nach der Bibel die Israeliten in Ägypten waren und dann ausgezogen sind. Da gibt es eine Buchstabenschrift am richtigen Ort, nicht in Mexiko. Ja? Bei diesen Pyramiden. Na gut, die sind sowieso aus viel späterer Zeit. Also nicht in Mexiko, nicht in China, sondern in Ägypten. Am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Grandios, nicht wahr? Wir sehen also diese frühesten Zeugnisse. Diese urhebräische Schrift nennt man proto-kanaanäische Schrift. Wenn man ein bisschen gelehrt wirken will, kann man das so sagen. Aber Sie können das auch sagen, das ist eigentlich eine urhebräische Schrift. Sie sehen hier ein Beispiel. Oh, diese Zeichen erinnern schon ein bisschen an ägyptische Hieroglyphen, ja? Aber die funktionieren ganz anders. Und die gehen also zurück bis eben sogar 1850 vor Christus. Eine Erfindung von Semiten, nicht von Ägypten, Hamiten, sondern von Semiten, von Ausländern in Ägypten. Das ist ja grandios. Hier ein Beispiel. Das hat man gefunden auf einem Scherben. Das ist die sogenannte Gäser-Inschrift aus dem 17. Jahrhundert vor Christus. Das ist eine Handfläche. Auf Hebräisch heißt Handfläche Kaf. Und das ist das Zeichen für K. Das ist ein Rinderstachel, um Kühe, die nicht zum Melken gehen wollen, ein bisschen zu motivieren, ja? Also, Sie haben verstanden, wie es geht. Da muss ich nicht erklären. Und dann, das ist da so ein Häuschen. Wie wir es auch von der ägyptischen Schrift her schon gesehen haben. Es ist so, auf Hebräisch heißt Haus Bayit oder Bet. Das ist das Zeichen für Bet. B. Ja? Und Rinderstachel heißt auf Hebräisch Lamet. L. Also, das könnte man lesen als, jetzt von links nach rechts, Kaleb. Wie der Freund von Josua. Kaleb hieß, ja? Das war eine kulturelle Revolution. Mit etwas mehr als 20 Zeichen kann man jetzt plötzlich alles schreiben. Ich war, Sie wissen, es gibt ja Kinder. Vor dem Kindergarten können die schon schreiben und Oma Briefe schreiben. Und das ist nicht so, dass diese Kinder Genies sind. Schätzen Sie die nicht falsch ein. Es ist einfach so, weil diese Schrift, die wir haben mit Buchstaben, so einfach ist. Ja, Details würden sich wünschen, sie hätten eine solche Schrift. Die Thai-Schrift ist so kompliziert. Und die Chinesen erst recht. Gar nicht zu sprechen. So kompliziert. Die hätten die nur so etwas mehr als 20 Zeichen. Dann könnten die Kinder auch schon vor dem Kindergarten sich selber Schreiben beibringen. Und wenn sie dann irgendeinen Buchstaben nicht wissen, dann gehen sie zur älteren Schwester. Wie schreibt man M? Ah, jetzt kann ich den Brief absenden. Ja, und so hat Mose diese einfache Schrift zur Verfügung gehabt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und er konnte die 5 Bücher Mose abfassen. Hier zeige ich Ihnen die Alphabetentwicklung. Das hier ist ein Rinderkopf. In der urhebräischen Schrift, ja? Rind heißt eben auf Hebräisch Aleph. Und drum dieser Knack vor dem A. Ja? Hören Sie, wie es knackt. Aleph, das ist dieser Buchstabe. Das wird im Hebräischen als Buchstabe geschrieben. Wir machen das im Deutschen nicht. Wir schreiben verreisen und vereisen. Ja, was ist der Unterschied eigentlich? Dass es eben einmal knackt vor dem E. Vereisen. Das ist ein Buchstabe. Den schreiben wir einfach nicht. Aber wir verstehen den Unterschied zwischen verreisen und vereisen, weil wir es eben noch hören. Aber da hat man das aufgeschrieben, diesen Knacklaut. Also es ist ein Rind und mit der Zeit hat man natürlich ein bisschen schneller geschrieben und so wurde das immer mehr abstrahiert. Im späteren Hebräisch schreibt man Aleph so. Aber Sie sehen immer noch da den Kopf und hier die Hörner. Das ist ein Haus, das B. Später sieht das so aus. Und so könnten wir weiter gehen. Nun, in viel später Zeit, in späteren Jahrhunderten, wurde diese Schrift den Griechen von Europa weitergegeben. Und die haben das übernommen und haben daraus die griechische Schrift gemacht. Und darum entstand daraus das griechische Alpha. Und die Griechen haben diese Schrift den Römern weitergegeben und die Römer, den Barbaren in Helvetia, das ist die Schweiz, und nach Germania. Ja, so ist es gegangen. Aber sehen wir, unser A ist immer noch ein Kopf mit zwei Hörnern. Man muss es nur einfach wissen. Und so ist das bei manchen weiteren Buchstaben gut erkennbar. Zum Beispiel Lamet, der Rinderstachel. Später so, aber das gibt bei uns dann dieses L. Im Prinzip, wenn man es weiß, kann man immer noch einen Rinderstachel darin sehen. Noch ein Beispiel. Ja, M. Diese Wellenlinie, die kennen Sie vielleicht auch von ägyptischen Hieroglyphentexten, ja? Aber auf Hebräisch heißt Wasser Mayim und darum ist es das Zeichen für M. Und Sie sehen, das kam über die Griechen ausschließlich zu uns und man sieht es eigentlich immer noch. Das sind zwei Wellen. Ein bisschen weniger als ursprünglich, aber es ist immer noch erkennbar. Hier, der Buchstabe Ayin. Ayin heißt auf Hebräisch Auge. Ja, und das hat man auch den Griechen weitergegeben und die haben daraus ein Omikron gemacht. Das kurze O. Und haben uns das weitergegeben als O. Und würden wir noch einen Punkt in die Mitte machen, dann ist für jeden klar, das ist ein Auge. Also so noch erhalten von der ägyptischen Schrift, über die proto-kananäische Schrift, über das Griechische bis zu uns. Und ja, vielleicht hier dieser Kopf. Auf Hebräisch Resh oder Rosh heißt Kopf. Und eben das wurde dann weitergegeben, auch an die Griechen. Und wenn man es weiß, sieht man bei unserem R eigentlich immer noch so einen Kopf mit dem Hals dran. Und schließlich, der letzte Buchstaben im Hebräischen ist Taf. Ursprünglich war das ein Kreuz, wie man es im Altägyptischen findet. Kreuz heißt einfach Zeichen. Taf heißt Zeichen. Und das wurde weitergegeben und unser T geht darauf zurück. Und insbesondere beim kleinen T sieht man das Kreuz heute noch. Und jetzt habe ich Ihnen mal aufgeschrieben, wie der erste Satz der Bibel ausgesehen hat, ungefähr als Mose ihn schrieb. Natürlich nicht so, wie die hebräische Druckschrift heute aussieht. Eben im Lauf der Zeit haben sich die Buchstaben ständig geändert und es ist uns sogar möglich, aufgrund des Schriftbildes zu sagen, aus welcher Zeit eine Inschrift kommt. Und zwar, weil durch datierte Inschriften, es gibt dazu Listen in wissenschaftlichen Büchern, kann man genau sagen, 8. Jahrhundert vor Christus hat man so geschrieben, 7. Jahrhundert so, 6. Jahrhundert so, ja? Aufgrund des Schriftbildes kann man sogar datieren. Also ungefähr so hat das ausgesehen. Hier ein Haus, Kopf, also B, R, und dann Aleph, das ist das Sch, ein Zahn, dann I und T, das gibt zusammen Bereshit, Bara, Elohim, sehen Sie das M, im Anfang schuf Gott. Und so ist auch dieser Angriff vom Tisch. Natürlich konnte Mose schreiben. Ein anderes Beispiel, Nabonid und Belsazar. Im 19. Jahrhundert haben kritische Gelehrte gesagt, diese Geschichte im Buch Daniel mit König Nebukadnezar und der Schrift an der Wand, alles nur ein Märchen. Es hat nie einen König Belsazar gegeben. Wieso? Es ist eben so. Außerhalb der Bibel gibt es keine einzige Quelle, die unabhängig wäre von der Bibel, auf der ein König Belsazar von Babylon erwähnt wird. Und darum wissen wir, das muss eine biblische Erfindung sein. Aber noch im selben 19. Jahrhundert kamen Keilschrifttexte ans Licht aus der Zeit des 6. Jahrhunderts, aus der Zeit von Daniel. Und das ist eine solche. Ich habe diesen Zylinder fotografiert im British Museum in London. Original. Das ist dort vorhanden. Und da wird erwähnt König Belsazar von Babylon. Und zwar hat er seinen Vater Nabonid vertreten, weil er nicht politisch interessiert war und er ging weg in die Wüste. Und jetzt sehen Sie, der Spieß dreht sich. Die Bibel berichtet von der letzten Party von Belsazar, bevor dann die Perser und Meder Babylon erobert haben. Und da erschien diese Schrift an der Wand. Belsatzar ist zu Tode erschrocken, ruft alle seine Weisen, könnt ihr die Schrift lesen und deuten? Niemand kann es. Dann wird ihm erklärt, es gibt einen, Daniel, der kann das deuten. Daniel kommt und Belsatzar sagt ihm, also noch kurz, bevor er dann durch einen Schwertstreich durch die Perser, die am Anrücken waren, getötet wurde in derselben Nacht, sagt, Daniel, ich werde dich belohnen, reich belohnen, wenn du das liest und deutest. Du wirst der Dritte im Königreich werden. Jeder aufmerksame Bibelleser würde sagen, also bitte, wenn schon der Zweite, aber warum Platz 3? Ja, jetzt wissen wir das. Er hatte Platz 2 inne. Er war ja Vertreter seines Vaters. Und schauen Sie, die alten griechischen Schriftsteller, Historiker, gerade aus der Zeit nach Belsatzar, die wussten schon nichts mehr von einem König Belsatzar. Vergessen. Aber das Buch Daniel kennt ihn und weiß auch, das wird vorausgesetzt, dass er Vertreter seines Vaters war. Denn er konnte nur Platz 3 anbieten. Und so wird der Spieß gedreht. Diese Hinweise machen deutlich, wie authentisch das Buch Daniel geschrieben ist. Und das passt dazu, dass es eben wirklich von Daniel im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Aber dann gibt es natürlich Leute, die sagen, gut, schon interessant, diese historische Genauigkeit und archäologische Genauigkeit. Aber es gibt ja so viele Widersprüche in der Bibel. Die Bibel ist voller Widersprüche. Und wissen Sie, was Sie dann machen müssen? Dann fragen Sie, gib mir mal ein Beispiel. Und vor einiger Zeit habe ich so ein freches E-Mail bekommen. Ich kriege viele E-Mails, ich werde überflutet. Ich komme gar nicht dazu, alles zu beantworten. Ich setze mich hin und dann beantworte ich wieder, wenn ich wieder kann und dann wieder. Aber ich mache einfach, was ich kann. Und da kommt so ein freches Mail, da sagt einer, dass die Bibel so voller Widersprüche ist und verweist auf Esra. Ich erkläre den Hintergrund. König Belsatzar hat Babylon erobert. Und er gibt den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder heimkehren und den Tempel wieder aufbauen. Und er gibt sogar gestohlene Tempelgeräte, die Nebukadnezar weggeführt hatte, zurück, damit sie wieder nach Jerusalem bringen könnten. Und da liest man in Esra 1, Vers 8, und der König Kyros holte die Geräte des Hauses des Herrn wieder heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem herausgeholt hatte. Und dies ist ihre Zahl. 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher von zweiter Gattung, 1000 andere Geräte. Aller Geräte von Gold und von Silber waren 5400. Also die, die im Kopfrechnen noch fit sind, noch nicht geschädigt durch Handy und so. Ja, wie viel macht das aus? Ja, das hat ja wirklich nichts zu tun mit 5400, ja? In tausender Kategorien, zu wenig. Also da stellt sich die Frage, konnte Esra überhaupt zählen? Ja, und das war das E-Mail, ja? Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ganz einfach, ich habe ihn zurückgeschrieben. Und zwar erklärt, dass kurz vorher noch folgender Satz steht. Vers 6. Und alle, die um sie, die Juden, her waren, unterstützten sie mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten. Und danach, wie gesagt, wie viele Geräte Kyros aus dem Schatz herausgeholt hat. Ja, also in Vers 6 wird eine unbekannte Zahl von Silber- und Goldgeräten, übrigens, dieses Silbergerät hier ist aus dieser Epoche, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das konkret ausgesehen hat. Und das alles zusammen gibt dann ein Total von 5400. Also, man muss nur genau lesen, in diesem Fall. Und schon haben wir uns. Aber das ist das Problem bei Kritikern. Die sind ja erfreut, wenn sie einen Widerspruch haben. Und darum denken sie nicht weiter drüber nach. Aber wenn man wirklich die Wahrheit wissen will, dann muss man eben ein bisschen arbeiten und studieren. Und noch ein Beispiel. Wann wurde Jesus Christus gekreuzigt? Hier sehen Sie übrigens die Überreste bis auf diese Höhe vom Hippikusturm. Das war das Wahrzeichen des Palastes von Pontius Pilatus. Noch heute sichtbar. Da war Jesus Christus vor Pontius Pilatus. Und hier diese Grundmauern wurden freigelegt in jüngerer Vergangenheit. Das sind die Grundmauern von dem Palast von Pontius Pilatus. Heute zu sehen am Jaffa-Tor in Ostjerusalem. Nun, wir lesen in Markus 15, 25. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. In Johannes 19, Vers 14 steht jedoch, dass Jesus Christus vor der Kreuzigung, um die sechste Stunde noch vor Pilatus gestanden hatte. Es war aber Rüsttag des Passas. Es war um die sechste Stunde und er, Pilatus, spricht zu den Juden, siehe euer König. Bitte, wie geht das? Die Kreuzigung um die dritte Stunde, aber Johannes sagt, er war noch vor der Kreuzigung bei Pilatus um die sechste Stunde. Das geht doch nicht. Und es geht doch. Und zwar muss man hier die Umwelt mit einbeziehen. Israel stand ja damals unter Fremdherrschaft der Römer. Die Juden haben die Stunden des Tages gezählt von Sonnenaufgang. Ja, bis Sonnenuntergang. 12 Stunden eingeteilt. Aber die Römer, die haben die Stunden gezählt ab Mitternacht. Wie wir das in unserer Kultur tun. Und es ist so, die sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die benutzen die jüdische Zählung. Und darum bedeutet, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn, das war um 9 Uhr morgens. Dritte Stunde. Aber Johannes benutzt nachweislich, auch in Johannes 1 schon, die römische Zählung ab Mitternacht. Und darum die sechste Stunde im Johannesevangelium bedeutet wirklich 6 Uhr morgens. Und alles geht auf. Aber man muss natürlich die Kultur und das Umfeld mit berücksichtigen. Und das mahnt eben zur Demut. Wenn man im 21. Jahrhundert lebt, ein bisschen weit entfernt, dann muss man eben damit rechnen, ich kenne das einfach nicht. Und den Text einfach so stehen lassen. Und jetzt möchte ich schließen mit Bibel und Prophetie. Die Bibel ist voll Hunderten von erfüllten Prophezeiungen, die sich ganz genau erfüllt haben. Und das gibt es nur in der Bibel. In keiner Religion kann das vorgewiesen werden. Fragen Sie Muslime. Sie sollen Ihnen eine Liste bringen mit 100 erfüllten Prophezeiungen. Fragen Sie Buddhisten. Fragen Sie Hindus. Sie werden nie eine Liste bekommen. Aber ich kann Ihnen sagen, auf das erste Kommen von Jesus Christus haben sich über 300 Prophezeiungen erfüllt. Im Buch Daniel gibt es für Weltgeschichte mehr als 200 erfüllte Prophezeiungen. Und über unsere Zeitepoche im Zusammenhang mit der Rückkehr der Juden aus aller Welt haben sich etwa 180 Prophezeiungen erfüllt. Allein damit hätten wir so 680 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe darüber 3 Bücher geschrieben. Und nun ein Beispiel. Jesus Christus sagt seinen Jüngern auf die Frage, wann wird der Tempel und Jerusalem zerstört werden? Und jetzt sagt er prophetisch im Lukas-Evangelium am Dienstag vor Karfreitag Folgendes. Lukas 21, 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Es war so. Im Jahr 66 haben Juden in Galiläa einen Aufstand gemacht gegen die römische Besatzungsmacht. In der ersten Zeit waren sie sehr erfolgreich. Aber dann haben die Römer immer mehr Legionen zusammengezogen und nach Israel geschickt. Und schließlich konnten sie den Aufstand in Galiläa niederschlagen und gingen dann weiter, haben auch den Süden, Judäa erobert und auch die jüdischen Gebiete im heutigen Jordanien. Dann gingen sie dem Toten Meer entlang, zerstören im Jahr 68 die Siedlung von Qumran. Die Brandspuren haben wir gefunden. Und dann gingen sie hoch zur Hauptstadt. Die kam am Schluss, gewissermaßen. Oder ziemlich am Schluss. Und dann haben die im Jahr 68 die Armeelager rund um Jerusalem aufgebaut. Und damals wussten die Juden, die an Jesus Christus als Messias glaubten, ja, jetzt haben wir's. Jetzt steht die Zerstörung Jerusalems vor der Tür. Und dann heißt es weiter, dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen, also in Jerusalems Mitte, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Nun, man hätte vor diesem Zeitpunkt sagen können, aber wie soll das gehen, wenn da Krieg ist? Kann man doch nicht einfach durch die Checkpoints durch und fliehen. Aber Jesus Christus hat gesagt, dann müsst ihr fliehen. Und es kam so. Genau in dem Moment, als die Armeelager um Jerusalem aufgestellt wurden, beging Kaiser Nero Selbstmord. Das gab natürlich eine Unruhe im ganzen Reich. Wer wird Nachfolger werden? Von diesem verrückten Nero, der kurz zuvor den Apostel Petrus enthauptet und Petrus gekreuzigt hatte. Dann war das so, der General in Israel stoppte den Krieg. Vespasian wollte Kaiser werden und reiste nach Rom. Und darum konnten alle messiasgläubigen Juden in Israel durch die Checkpoints hindurch und fliehen. Und die sind geflohen auf die Berge. Die sind hauptsächlich im heutigen Westjordanland, ja? Und dann sind sie über den Jordan nach Pella gegangen und dort hat sie König Agrippa der Zweite aufgenommen. Als friedliche Bürger. Das war übrigens dieser Agrippa in Apostelgeschichte 26, wo berichtet wird, dass Paulus vor ihm eine Rede halten musste. Und am Schluss dieser Rede war Agrippa überzeugt, die Christen sind gar nicht gefährlich. Dieser Mann hat keine Strafe verdient. Er könnte freigelassen werden. Aber er hat sich auf den Kaiser berufen. Jetzt muss er halt gehen. Aber diese Rede hat Agrippa überzeugt, Christen sind keine politische Gefahr für das System. Und darum, also Jahre später, hat er die Christen, die Judenchristen, aufgenommen in Pella. Weiter im Text. Jesus Christus sagt, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Tja, wenn man schwanger ist, ist es ganz schwierig zu fliehen. Und wenn man ein Baby an der Brust hat. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und so ist es gekommen. Vespasian wurde Kaiser. Er schickt seinen Sohn Titus als neuer General, um den Krieg zu vollenden. Im Frühjahr 70 erscheint Titus im Land. Es ist gerade die Zeit vor Passa. Und er wusste, alle Juden aus dem ganzen Land gehen jetzt zum Passafest nach Jerusalem. Ideal, dachte er. Ich warte, bis sie alle in Jerusalem sind und dann schließe ich sie ein. Aber die messiasgläubigen Juden gingen nicht mehr zum Passa, weil Jesus Christus gesagt hatte, geht nicht mehr in die Stadt hinein. Und dann gingen sie alle nach Pella und blieben dort. Aber im Frühjahr 70, alle Juden aus dem ganzen Land gehen nach Jerusalem und sogar solche, die aus dem Ausland kamen, Und dann hat Titus den Belagerungsring geschlossen in einem brutalen Krieg von 140 Tagen. Macht er die Stadt und den Tempel dem Erdboden gleich und es sollen mehr als 1 Million Juden umgekommen sein. Und unzählige wurden gekreuzigt. Es war eine Katastrophe, die man sich nicht vorstellen konnte. Und dann wurden gegen 100.000 in die Kriegsgefangenschaft abgeschickt und da begann der Prozess, dass Juden aus ihrem Land herausgerissen und alle Völker zerstreut wurden und Jerusalem als ihre Hauptstadt verloren. Das haben die Europäer gemacht. Die Europäer haben ihnen die Hauptstadt kaputt gemacht und heute sagen die Europäer, man soll Jerusalem nicht anerkennen als jüdische Hauptstadt. Ist ja schon verrückt, nicht wahr? Aber das war jetzt nur so ein kleiner Einschub. Also, was hier klar wird, ab dieser Zeit wurde das jüdische Volk in einem Prozess unter alle 5 Kontinente zerstreut. Darum hat es Juden auf allen Kontinenten, in allen Ländern gegeben. Aber diese Zerstreuung sollte nicht ewig dauern. Denn die Bibel hat vorausgesagt, dass es lange gehen wird. Jesus Christus sagt, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und tatsächlich, in den weiteren Jahrhunderten haben immer nicht jüdische Völker über Jerusalem bestimmt. Zuerst die Römer, Byzantiner, dann die Muslime ab dem 7. Jahrhundert und es gab eine wechselvolle Geschichte und schließlich 1967 kommt die ganze Stadt Ost- und West-Jerusalem wieder in israelische Hand. Aber eben die Bibel sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, den nichtjüdischen Völkern, heißt das, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Es kommt die Wende. Und wir sehen, wir sind bereits in dieser Wendezeit. Und Hesekiel 36, Vers 24, das ist ein Schreibfehler, da sagt Gott im 6. Jahrhundert vor Christus, also Jahrhunderte bevor die Juden weltweit zerstreut wurden, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und wir sehen, wirklich, von 1882 bis 2018 über 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus ca. 130 Ländern sind nach Israel zurückgekehrt, haben Kinder bekommen und heute gibt es mehr als 6 Millionen Juden in Israel. Es gibt kein Land der Erde mehr, wo es mehr Juden gäbe als in Israel. Das ist jetzt soweit. Und wenn man sieht, dass die Bibel so präzis die Zukunft voraussagen kann. Und kein anderes Buch kann das. Auch kein wissenschaftliches Buch. Keine Religion. Dann kann man sagen, die Prophetie ist wirklich der Test der Religionen. Und hier kann man erkennen, dass die Bibel eben kein menschliches Buch ist, sondern, wie sie selber sagt, von Gott gehaucht. Gottes Wort. Und das ist ganz wichtig, dass man dann erkennt, dann hat diese Bibel Autorität für uns. Und diese Bibel sagt, wir alle ganz persönlich müssen uns mit Gott versöhnen lassen. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Aber wir müssen mit diesem gerechten Gott der Liebe versöhnt werden. Und die Bibel sagt, wir müssen einsehen, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Alle. Und die Bibel verheißt uns, wenn wir ganz ehrlich unsere Schuld des Lebens Gott bekennen im Gebet, bereuen, aber dann auch dankend in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vor den Toren Jerusalems in den 3 Stunden der Finsternis von Gott für unsere Schuld gestraft wurde, stellvertretend, dann bedeutet das, wenn wir dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen, dann kann Gott uns mit Jesus Christus identifizieren. und dieses Opfer uns zurechnen. Und das bedeutet, dass Gott uns nicht mehr richten muss. Obwohl er gerecht bleibt. Er hat dem Bösen gegenüber nicht das Auge zugedrückt. Aber er hat Jesus Christus bestraft am Kreuz und er kann uns vollkommen vergeben. Und wenn wir sehen, wie die Bibel einfach in jeder Hinsicht sich als Gottes Wort erweist, dann können wir auch dieser guten Nachricht voll vertrauen und diese Verheißung als gültig für uns in Anspruch nehmen. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Vielen Dank.